Weltfunk.
Donnerstag, 18 Uhr. Weltfunk im Radio Free FM. Heute wieder mit der Tibet-Initiative Deutschland e.V., Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm. Am Mikrofon begrüßen euch
Sonja Putz
und Bernd During und als guter Geist im Hintergrund Timo Keck. Schon 2016 informierten wir an dieser Stelle über das Land Tibet und seine Bewohner. Die Kenntnis solcher Fakten ist wichtig, wenn man die Vorgänge in und um Tibet verstehen will. Deshalb haben wir das Thema neu aufgelegt. Tibet, Land und Leute. Zunächst, alle die vielfältigen Erscheinungsformen Tibets können wir nicht in einer einzigen Sendung behandeln. Deshalb werden wir heute die Religion, den Buddhismus und die ältere Bön-Religion außen vor lassen, ebenso wie die wechselvolle Geschichte des Landes.
Betrachten wollen wir heute die einzigartige Natur des Landes und die zum Teil dadurch bedingten Lebensformen seiner Bewohner.
Tibet, das Land.
Nüchtern betrachtet ist Tibet ein ausgedehntes Hochland in Zentralasien, mit dem wir Begriffe wie Dach der Welt oder Schneeland verbinden. Wer von Osten mit dem Flugzeug in Tibet eintrifft und an winterliche Alpenhänge oder eine verzauberte weiße Natur denkt, wird zutiefst enttäuscht. Zumindest, wenn er mit dem Bus durch das Tsangpo-Tal in die tibetische Hauptstadt Lhasa fährt.
Stattdessen graue Einöde, Mondlandschaft, streckenweise begleitet von einem trägen grauen Fluss. Doch der erste Eindruck verändert sich bald. Tibet präsentiert sich als ein Land von großen Gegensätzen. Dazu gehören unendliche Steppengebiete, genauso wie blaugrüne Seen, schneebedeckte Achttausender oder ganz unerwartet ausgedehnte Waldgebiete mit Bambushainen und fruchtbaren Tälern.
Um das Schneeland besser zu verstehen, das doch wie das europäische Mittelmeer auf einem subtropischen Breitengrad liegt, muss man einen Blick auf seine natürlichen Gegebenheiten werfen.
Doch zuvor sollen kurz die Nachbarstaaten erwähnt werden. Tibet grenzt im Westen und Süden an indische Bundesstaaten. Dazwischen liegen von West nach Ost Nepal, Bhutan sowie im Südosten Myanmar. Auf allen anderen Seiten ist Tibet heute gänzlich von China eingeschlossen.
Das Hochland von Tibet erstreckt sich über 2,5 Millionen Quadratkilometer und ist damit 7-mal so groß wie Deutschland. Nach außen abgeschlossen wird es im Süden vom Himalaya mit seinen gewaltigen Bergmassiven. Im Westen wird es vom Karakorum begrenzt, im Osten von bis zu 6000 Meter hohen Bergketten, die nur von wenigen großen Strömen in Richtung Süden durchschnitten werden. Im Norden bildet das bis 7700 Meter hohe Kunlun-Gebirge den Abschluss.
Als Fortsetzung des Karakorum im Westen zieht sich der Trans-Himalaya quer durchs Land, die wichtigste Wasserscheide Tibets. Nördlich und nordwestlich erstreckt sich auf einer Höhe bis zu 5000 Metern eine wüstenähnliche oder nur mit geringer Vegetation ausgestattete Landschaft, das Changtang, bzw. die nördliche Ebene, deren Flüsse in abflusslosen Seen, meist Salzseen, münden.
Hier herrscht ein extremes Landklima mit Wintertemperaturen bis zu minus 40 Grad. Dagegen wird es im Sommer bis zu 25 Grad plus warm. Heute macht sich aufgrund des Klimawandels eine zunehmende Austrocknung Zentraltibets bemerkbar, die zur Verwüstung immer weiterer Landstriche führt. Da das Leben hier den härtesten Bedingungen unterliegt, ist das Gebiet nur äußerst dünn von nomadischen Viehzüchtern besiedelt.
Wesentlich angenehmer stellt sich das Leben südlich des Trans-Himalaya in Zentral- und West-Tibet dar, wo bei einer durchschnittlichen Höhe von 4000 Metern und bei nur 400 mm jährlichem Niederschlag ein ziemlich trockenes Klima herrscht, mit Durchschnittstemperaturen von plus 20 bis zu minus 3 Grad.
Geprägt wird die Region durch die fruchtbaren Täler des im Westen entspringenden Yalung Tsangpo und seiner Nebenflüsse mit ihrem durch die Schneeschmelze im Himalaya verursachten Wasserreichtum. In diesem Gebiet liegen auch die großen Städte des Landes wie Zetang, die Hauptstadt Lhasa oder Gyantse und Shigatse.
Es bleibt noch die Region im Osten und Südosten. Sie ist von extremen Gegensätzen geprägt. Schneebedeckte Berge wechseln mit sehr tiefen, von üppiger Vegetation bedeckten Tälern ab. Hier entspringt ein Teil der großen Ströme Asiens, der Yangtze, der Mekong und der Salwin.
Ursache der reichen Vegetation sind die Monsunregen, die wegen der geringeren Höhen noch über die Berge gelangen und große Niederschlagsmengen bringen. Dadurch ist die ehemalige tibetische Provinz Kham sehr waldreich, beziehungsweise sie war es bis zur Abholzung durch China, aber auch große Weidegebiete sind im Nordosten dieses Landesteiles zu finden.
Dieser geografischen Gliederung entsprach im traditionellen Tibet ungefähr die politische Ordnung der Provinzen. Sie begann im äußersten Westen mit der Provinz Gari, an die sich direkt das den ganzen Norden umfassende Gebiet des Changtang anschloss. Südlich des Transhimalaya folgten, noch einen Teil des westlichen Tibets umfassend, die Provinzen Zhang und Yu mit den Hauptstädten Shigatse und Lhasa. Weiter östlich lag die ehemalige Provinz Kham und im Nordosten die Provinz Amdo, wo der 14. Dalai Lama geboren wurde.
Nach der Besetzung Tibets durch die chinesische Armee im Jahr 1950 und dem großen Aufstand des Jahres 1959 mit der Flucht des Dalai Lama unterzog die chinesische Besatzungsmacht 1965 das Land einer Neuordnung. Mit anderen Worten, sie zerteilte Tibet.
Die ehemalige Provinz Amdo im Nordosten wurde ganz den chinesischen Provinzen Qinghai, Gansu und Sichuan zugeschlagen. Der östliche Teil der ehemaligen Provinz Kham wurde in die chinesischen Provinzen Sichuan und Yunnan eingegliedert.
Übrig blieb ein Rumpfgebilde von ungefähr der Hälfte des ursprünglichen Umfangs und mit knapp 2 Millionen tibetischen Einwohnern. Es ist etwa 1,2 Millionen Quadratkilometer groß und umfasst das zentrale Hochland, einschließlich der Provinzen Yu und Zhang, sowie einem westlichen Stück von Kham.
Dieses Gebilde erhielt den Namen Tibetische Autonome Region, TAR. Eine Irreführung, denn von Autonomie kann keine Rede sein. Die TAR mit der Hauptstadt Lhasa ist heute in 7 Provinzen aufgeteilt.
Für das chinesische Stammland ergab sich ein satter Zugewinn von etwa 1,2 Millionen Quadratkilometern, also gut dreimal der Fläche Deutschlands, und von mehr als 2 Millionen Menschen. Das Autorenduo Helmut Forster-Latsch und Paul Ludwig Renz bezeichnete denn auch 1999 ganz richtig die chinesische Besetzung Tibets als die größte Landnahme, genauer als den größten Landraub seit dem Zweiten Weltkrieg.
Die Zahlen für die Gesamtbevölkerung und für den Anteil von Tibetern, Chinesen und anderen Bevölkerungsgruppen weichen je nach Quelle stark voneinander ab. Nannte im Jahr 2000 eine chinesische Quelle eine Gesamtbevölkerung der TAR von gut 2,6 Millionen Menschen bei einem chinesischen Bevölkerungsanteil von nur knapp 160.000, so schätzt die exiltibetische Regierung, dass die Zahl der Einwanderer die der Tibeter bei weitem übersteigt. Im gesamten Hochland sollen auf 6 Millionen Tibeter etwa 7,5 Millionen Han-Chinesen kommen. Genaue Statistiken darüber werden von offizieller chinesischer Seite nicht geführt oder nicht veröffentlicht.
Fahren wir fort mit einem Blick auf die Pflanzen- und Tierwelt des Landes. Die ist angepasst an die Landesnatur mit ihren verschiedenen, zum Teil extremen Höhenlagen und deren klimatischen Bedingungen.
Da der größte Teil des Landes oberhalb der Baumgrenze liegt, wird die Landschaft weiträumig von Steppen beherrscht, in denen sich eine alpine Flora ähnlich der in den europäischen Alpen ausgebreitet hat, mit zum Beispiel Enzian und Edelweiß. Während daneben an den steinigen, eigentlich vegetationslosen Berghängen gelegentlich dorniges Gestrüpp wuchert. Große Waldgebiete und eine vielfältige Vegetation gibt es nur in Ost-Tibet.
Der Anbau von Kulturpflanzen ist in Zentral-Tibet nur in den oft künstlich bewässerten Flusstälern möglich. Bis auf eine Höhe von 4.400 Meter kann Gerste gedeihen, während in den tieferen Lagen Reis, Hafer sowie Bohnen und verschiedene Erbsensorten angebaut werden können.
Nicht allein in Ost-Tibet, sondern auch in der Umgebung von Lhasa werden Aprikosen, Pfirsich-, Apfel- und Walnussbäume in kleinen Wäldchen oder Gärten aufgezogen, die früher zu den Klöstern gehörten, berichtet der Autor Karl-Heinz Everding.
In der Tierwelt finden wir Braunbären, verschiedene Gemsenarten, Antilopen, die beliebten Pandas, Geier, Adler, die seltenen Schneeleoparden und vieles mehr. Von den 532 Vogelarten Tibets sollen nur die Schwarzhalskraniche erwähnt werden. Sie stehen heute unter Schutz, nachdem sie, weil sie den Tibetern heilig sind, während der Kulturrevolution fast ausgerottet wurden.
Besonders erwähnt werden muss natürlich der Yak, das Tier, das von uns Europäern zu Recht am häufigsten mit Tibet verbunden wird. Der Begriff Yak steht sowohl für die Gattung als auch für das männliche Tier. Die weiblichen Tiere werden Dri genannt.
Ohne die Yaks wäre das menschliche Leben auf den Hochflächen gar nicht möglich. Die zotteligen Tiere fühlen sich erst ab einer Höhe von 3000 Metern bis fast auf 7000 Meter wohl. Yaks sind sehr genügsam und ernähren sich von Moos, Flechten und Steppengräsern.
Außer den Yaks, die ursprünglich das Haustier der Nomaden waren, gibt es auch noch eine Mischung aus Rind und Yak, die Zos, weibliche Form Zomos, die eher von der bäuerlichen Bevölkerung gehalten werden, denn sie vertragen tiefere Lagen und damit höhere Temperaturen als die reinrassigen Yaks. Und die Zomos erbringen eine höhere Milchleistung. Außerdem befinden sich in bäuerlicher Haltung noch eine Reihe anderer Tiere, wie Schafe, Ziegen, Bergponys, Esel und Mulis.
Die Wildtiere wurden früher von den Tibetern durch strenge Gesetze geschützt. Heute werden sie oft von Zuwanderern, wohl überwiegend von den neu angesiedelten Han-Chinesen, von Geländewagen aus mit modernen Jagdwaffen wahllos abgeschossen. Der Journalist Clemens Ludwig vergleicht die Dezimierung der Wildjagdherden, die oft aus bis zu 20.000 Tieren bestanden, mit dem Abschießen der Bisons in Nordamerika.
Bedroht ist auch das Jiru, eine kleine, in Tibet beheimatete Antilope, die wegen ihres wolligen Fells bejagt wird. Es ist zu befürchten, dass die Tierart bald ausgerottet ist, obwohl es seit einiger Zeit Nationalpark gibt, wo die Tiere Schutz finden sollen. Wenden wir uns nun den Menschen zu.
Die Tibeter haben schon in früheren Zeiten bei Reisenden, wie die Berichte von Missionaren, Abenteurern oder Forschern zeigen, einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Sie werden als aufgeschlossen gegenüber Fremden geschildert, die durch ihre zurückhaltende Lebensart, durch ihre Fröhlichkeit und tiefe Zufriedenheit überzeugten.
Der Eindruck war so stark, dass die Besucher oft nur schweren Herzens wieder abreisten. Ursache des friedfertigen Verhaltens der Tibeter ist wohl der Buddhismus, der tiefe Spuren in den Seelen der Schneelandbewohner hinterlassen hat. Wie beschwerlich der Alltag der Tibeter ist und welche materiellen Entbehrungen damit verbunden sind, wird dem Außenstehenden nicht auf den ersten Blick bewusst.
Die Tibeter sind Nachkommen von Stämmen, die vor Tausenden von Jahren aus Turkestan, der Mongolei und anderen Regionen eingewandert oder durchgewandert sind. Aus diesem Völkergemisch haben Kultur und Sprache unter dem einigenden Band der buddhistischen Religion die Tibeter zu einem Volk geformt.
Es gibt jedoch auch Volksgruppen, die sich von den in Zentraltibet in Botjul lebenden Botpa, wie sie ihr Land und sich selber nennen, in Kultur, Dialekt und Kleidung unterscheiden. Im fernen Westen sind das die Topa, in Ost-Tibet die hochgewachsenen Kampa und im Nordosten die Golok.
In grenznahen Gebieten leben darüber hinaus eine Anzahl Nicht-Tibeter, wie die Loba an der Grenze zu Bhutan oder die Sherpa, ohne die als Träger kein Tourismus und Alpinismus im Himalaya möglich wären. Eine besondere Gruppe bilden die alteingesessenen muslimischen Hui, die, wie zum Beispiel in Lhasa, ein eigenes Viertel um ihre Moschee bewohnen. Sie kamen einst als Händler ins Land und werden, im Gegensatz zu den neu zugezogenen Hui, als Tibeter bezeichnet.
Lingua franca, beziehungsweise eine Art Umgangssprache für das ganze Land, war der Dialekt der Provinz Yu. Der diente auch nach der chinesischen Besetzung als Basis für ein reformiertes Tibetisch.
Sesshaftwerdung oder ohne Yaks geht nichts.
Die eingewanderten nomadischen Hirten begannen, die Yaks zu domestizieren, die ihnen alles lieferten, was zum Leben gebraucht wurde. Fleisch, Milch, Käse, Butter, aber auch Wolle, Felle für Kleidung und Zelte, sowie schließlich den Dung als Brennstoff.
Die Wolle der Yaks gewinnen die Nomaden durch Auszupfen des Schulter- und Bauchhaars. Nach dem Verspinnen wird die stark lanolinhaltige und daher wasserabweisende Yak-Wolle zu langen Stoffbahnen verwoben, aus der Kleidung und Zelte hergestellt werden.
Aus der Milch der Dries wird Joghurt gemacht, der ebenso wie ein sehr trockener, aus Buttermilch gewonnener Käse auf den Märkten verkauft wird. Die grau-weißen Brocken des getrockneten Käses können wie getrocknetes Yak-Fleisch lange gekaut werden und helfen auf diese Weise den Nomaden, wie auch den Pilgern, in den endlosen Weiten des tibetischen Hochlands zu überleben.
Die Yak-Butter, Yak hier als Gattungsbezeichnung gebraucht, die Butter stammt natürlich von der Milch der Dries, wird auch als Sonnenschutzmittel verwendet. Am bekanntesten ist sie aber als Bestandteil des berühmten tibetischen Buttertees, auf den wir später noch zu sprechen kommen.
Die männlichen Tiere, also die Yaks, verändern auf den Weiden ihren Standort kaum. Deshalb bleiben sie oft sich selbst überlassen, während die Dries beaufsichtigt oder in Umzäunungen gehalten werden müssen, da man sie täglich melken muss.
Schließlich sind die geduldigen Yaks bei den Wanderungen der Nomaden auch noch als Last- und Reittiere zu verwenden, zum Beispiel für den Transport der Zelte. Als Lasttiere werden auch die physisch dem Höhenklima angepassten Schafe eingesetzt, etwa zum Transport von Salz.
Die Bauern.
Vor etwa 2500 Jahren wurden in den fruchtbaren Gebieten von Kham, Amdo und Zentraltibet aus Nomaden sesshafte Bauern. Bis zur chinesischen Besetzung waren die Bauern Hörige, denen allerdings von den Grundherren, Adel und Klöstern, keine allzu schweren Lasten aufgebürdet wurden.
Die Bauern lebten in festen Lehmhäusern im dörflichen Verband. Sie hatten von Geburt ererbte unangreifbare Bewirtschaftungsrechte. Es gab ein ausgeprägtes Zusammengehörigkeitsgefühl, da das Land gemeinsam bestellt und auch die Steuern gemeinsam bezahlt wurden. Der Anbau verlief, den Boden schonend, nach einer genau festgelegten Fruchtfolge. Gerste, Brachland, Gerste. Weiterhin Buchweizen, Hirse, Rüben, Rettich sowie Senf zur Ölgewinnung.
Wie man auf den Feldern um Lhasa sehen kann, haben sich die Erntemethoden nicht wesentlich verändert. Zum Trocknen wird das Korn immer noch auf dem Feld in dünnen Schichten auf relativ kleinen Holzgestellen verteilt. Danach wird das Korn auf den Dreschplätzen im Dorf gedroschen und in Silos eingelagert.
Bald nach dem Einmarsch der chinesischen Armee wurden die von ihrem Land vertriebenen Nomaden und Bauern in Volkskommunen zusammengepfercht. Sie waren dadurch ihrer traditionellen Arbeitsweise beraubt, mit der Folge, dass es zu katastrophalen Missernten und Hungersnöten kam. Verstärkt wurde dies durch den von den Chinesen betriebenen Anbau des für Böden und Klima untauglichen Weizens. Erst nach der Kulturrevolution konnten Tibets Bauern zum Teil wieder zu ihren traditionellen Wirtschaftsmethoden zurückkehren.
Der Anteil der in der Landwirtschaft Beschäftigten, Bauern und Viehzüchter, soll nach Wikipedia bis 2005 noch 85% betragen haben. Diese Zahl ist seitdem stetig zurückgegangen, zugunsten einer Beschäftigung im Tourismus. Entsprechende Zahlen sind wenig aussagekräftig, da Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Berufssparten fehlen.
Schaut man genauer hin, werden die Tibeter im Tourismus eher in untergeordneten Funktionen beschäftigt sein. Denn, so schreibt Clemens Ludwig über den Tourismus in Lhasa, die alten historischen Plätze werden von den Chinesen besetzt, die den Tourismus monopolisieren.
Kommen wir zur Kleidung der Tibeter.
Traditionelle Kleidung der Tibeter ist die Chupa, ein knielanger Mantel mit hochstehendem Kragen, überlangen Ärmeln, bei dem die Fellseite nach innen getragen wird. Die Chupa wird mit einem Hüftgurt zusammengehalten, über den sich eine Art Bauchtasche öffnet, in der der Tibeter alle seine zum Leben notwendigen Dinge transportiert. Seine Essensschale, Zampa, Käse und im modernen Tibet seine Einkäufe.
Fell oder bestickte Filzstiefel ergänzen die Kleidung. Die zur traditionellen Tracht aufgesteckten Zöpfe sieht man bei Männern nur noch selten. Im Allgemeinen werden heute von den Männern die üblichen westlichen Kleidungsstücke getragen, dazu Hüte, Mützen oder Kappen.
Die Frauen sieht man seltener in westlicher Kleidung. Sie tragen im Sommer eine Art knöchellanger Chupa aus Stoff ohne Ärmel, darunter Blusen oder Pullis und darüber westliche Bläser oder Strickjacken. Zusammengehalten wird die Chupa bei verheirateten Frauen von einer farblich fein abgestimmten, seitlich glänzenden, quergestreiften Schürze. Auf dem Land oder bei der Arbeit wird die Kleidung durch gefaltete Kopftücher ergänzt.
Bei religiösen Anlässen sieht man auch Tibeterinnen, die ihre mit Türkisen und Korallen verzierten Schmuckstücke am Gürtel, an einer Kette um den Hals oder im Haar tragen. Häufig ergänzt ein breitrandiger, heller Hut die Kleidung der Tibeterin.
Die Ernährung.
Zum Grundnahrungsmittel entwickelte sich die anspruchslose Gerste. Deren Körner werden in flachen Schüsseln mit heißem Sand oder in drehbaren Trommeln über dem Feuer geröstet und danach gemahlen. Da die Gerste nicht verbacken werden kann, sie enthält keinen Kleber, wird sie zu Bällchen gerollt, als Brotersatz gegessen. Mit Jagdbutter, Tee, Joghurt oder Suppe verknetet, ist die Speise als Zampa bekannt.
Doch nun zum berühmten Buttertee. Gewöhnlicher Tee wird mit Salz, Soda und Butter zubereitet und gibt so den Tibetern die für die Höhenlage unentbehrlichen Mineralien. Auch das tibetische Bier, das Chang, wird aus Gerste gebraut und gerne in großen Mengen genossen. Außer Gerste werden in Zhangpo-Tal auch noch Hirse, Hülsenfrüchte und Kartoffeln angebaut. Je nach Region und Wirtschaftsweise bereichern Fleisch und Obst die Speisekarte.
Städte und Dörfer und wie die Tibeter dort leben.
Da die landwirtschaftlichen Erträge insgesamt mäßig waren, durften die Siedlungen mehrere hundert Einwohner nicht überschreiten. Auch die größeren Städte wie Lhasa oder Shigatse waren vor 1950 Kleinstädte mit 30.000 bzw. 20.000 Einwohnern. Und erst durch den Zuzug von Chinesen aus dem Mutterland sind fast alle Städte Tibets enorm gewachsen.
Abgesehen von den modernen Ansiedlungen chinesischer Prägung mit kleinen Häusern, bei denen weder die Viehzüchter noch die Bauern Vieh halten können, sind die traditionell vorherrschenden Siedlungsformen kleine Dörfer und Streusiedlungen, die oft in der Nähe von Klöstern oder Adelssitzen entstanden.
Die einfache Bevölkerung bewohnt traditionell meist eingeschossige Häuser aus luftgetrockneten Lehmziegeln, die lehmverputzt und weiß getüncht sind. Die Häuser verfügen über ein bis zwei als Koch-, Wohn- und Schlafraum genutzte Zimmer. Die Fußböden sind aus gestampftem und poliertem Lehm. Das leicht abfallende Dach dient als Lager für Brennmaterial wie Jagdung und gesammeltes Reisig. Stallungen für Vieh und Ackergeräte finden sich im Hof. Zum Schutz gegen böse Geister gibt es einiges an magischen Gegenständen, die am Haus angebracht sind. Ein Jack- oder Schafsgehirn, magische Embleme, wie zum Beispiel den Glücksknoten an der Tür oder einen Skorpion am Türbalken. Vornehme Häuser hatten oft mehrere Geschosse und Vorhöfe für Bedienstetenwohnungen, Stallungen und einen eigenen Brunnen. Ehe und Familie.
Als ideale Familie wird von den Tibetern die Großfamilie angesehen, bei der oft drei Generationen unter einem Dach leben. Das erleichtert die Arbeitsaufteilung, da jedes Familienmitglied seinen eigenen Aufgabenbereich hat, sei es die Arbeit auf dem Feld oder der Handel.
Eheschließungen werden dem Gemeinschaftsinteresse untergeordnet, um den sozialen Status zu verbessern oder aufrechtzuerhalten, sodass Ehen schon oft im Kindesalter arrangiert wurden. Dennoch hat die Frau eine starke Stellung innerhalb der Familie. Sie ist dem Mann gleichgestellt.
Während man früher der Jugend eine gewisse Lockerheit im Umgang der Geschlechter erlaubte, eine Frau konnte sogar ein uneheliches Kind als erwünschte Arbeitskraft mit in die Ehe bringen, wird das heute schon wegen der strengen staatlichen Geburtenkontrolle nach Möglichkeit verhindert.
Obwohl China seinen nationalen Minderheiten auf dem Papier zwei Kinder zugestand, wurde in Tibet die Ein-Kind-Politik brutal durchgesetzt. Einem dritten Kind werden von den Behörden alle Rechte verweigert, selbst das Wohnrecht.
Die Polyandrie, das bedeutet, eine Frau heiratet mehrere Männer, die früher als natürliche Geburtenkontrolle verbreitet war, ist heute weitgehend durch die Ein-Ehe ersetzt.
Geburt.
Da die Frau bei der Geburt als unrein galt, musste sie das Kind allein in einem Stall oder in einem Zelt im Hof zur Welt bringen, eventuell von Mutter oder Schwestern unterstützt. Doch gilt eine Geburt als freudiges Ereignis, besonders wenn es sich um einen Stammhalter handelt. So erhält die Frau nach einigen Tagen den Besuch der Nachbarn, die Kataks, das sind Glücksschals, Zampa und Chang als Symbole für Glück, Gesundheit und Wohlstand überreichen. Nach 3 Wochen bringen die Eltern das Kind in einen Tempel, wo ein Lama es segnet und ihm den Namen verleiht, durch den wichtige Charakteristika des Kindes zum Ausdruck gebracht werden sollen.
Kinder werden in den ersten Lebensjahren sehr nachsichtig und liebevoll behandelt. Oft werden sie bis zum 4. Lebensjahr gestillt. Das Kind schläft zunächst bei der Mutter, Sollte jedoch ein zweites hinzukommen, schläft das Ältere beim Vater. Später setzt dann die Erziehung zu Fleiß und Bescheidenheit ein. Schon mit 10 Jahren übernehmen Kinder kleinere Aufgaben wie das Aufpassen auf jüngere Geschwister oder das Vieh.
Bestattungen.
Die sogenannte Himmelsbestattung erscheint uns sehr befremdlich, doch ist sie der Landesnatur angepasst, in der es für Verbrennungen zu wenig Holz gibt und wo Erdbestattungen oft nicht möglich sind, weil der Boden monatelang zugefroren ist.
Darüber hinaus spricht die buddhistische Lehre gegen eine Erdbestattung, da die Erde die Seele nicht freigibt, sodass der Mensch nicht wiedergeboren werden kann und ihm somit die endgültige Erleuchtung versagt bleibt. Die Erdbestattung wird nur bei Verbrechern und Seuchenopfern vollzogen.
Für die Himmelsbestattung wird nach ausführlichen Totengebeten der Leichnam an einen besonderen Platz, oft in der Nähe eines Klosters oder auf bestimmten hohen Bergen gebracht, zerteilt und der Natur übergeben. Dadurch, dass der Körper des Toten den Tieren als Nahrung dient, erwirkt er für seine Wiedergeburt ein besseres Karma.
Die ähnlich vollzogene Wasserbestattung ist für Kinder, Arme und Bettler vorgesehen. Feuerbestattungen oder Mumifizierungen mit der anschließenden Aufbewahrung in einem Reliquienschrein oder einem Stupa bleiben hohen Lamas vorbehalten.
Kommen wir zum Schluss.
Die Lebensweise der Tibeter ist durch die Auswirkungen der chinesischen Politik einem enormen Wandel unterworfen, wobei wir die Verdrängung der tibetischen Sprache aus dem täglichen Leben noch nicht einmal thematisiert haben. Der Begriff kultureller Genozid, mit dem der Dalai Lama die Situation der Tibeter beschrieben hat, ist wahrlich angebracht.
Der Wandel verläuft in den Städten schneller, auf dem Land ist das Beharrungsvermögen größer. Viele volkstümliche Vorstellungen des traditionellen Tibet sind so tief im Bewusstsein der Menschen verwurzelt, als dass sie sich in kurzer Zeit unter chinesischem Einfluss hätten ändern lassen. So werden die althergebrachten Sitten und Gebräuche für Geburt und Tod noch immer nahezu unverändert praktiziert, schrieb Karl-Heinz Everding im Jahre 2009.
Inzwischen werden die tibetischen Landbewohner mehr und mehr in neue Siedlungen gezwungen oder gelockt. Die wurden von den chinesischen Behörden zwecks besserer Überwachungsmöglichkeit in Auftrag gegeben und es ist nahezu unmöglich, dass die tibetischen Nomaden und Bauern ihre überlieferten Lebensgewohnheiten dort beibehalten können.
Bedroht ist die überlieferte Lebensweise aber auch durch das Eindringen westlicher, konsumorientierter Kultureinflüsse. Ein Vorgang, der von den Chinesen wohlwollend beobachtet wird. Diskos, Fernsehen, Smartphones und Fastfood, westliche Bekleidung und Musik werden zu begehrten Objekten, auch unter der tibetischen Jugend.
Der Journalist Clemens Ludwig formuliert das, was aus Tibet werden könnte, in Form einer Frage. Freilichtmuseum mit lebendem Inventar auf der einen Seite, westliche Konsumgesellschaft auf der anderen, ist das die Zukunftsperspektive für Tibet?
Zum tieferen Einstieg in das Thema verweisen wir zunächst auf Wikipedia und die Beiträge in Brennpunkt Tibet, der Zeitschrift der Tibet-Initiative Deutschland. 2 Bücher möchten wir noch nennen. Karl-Heinz Everding, Tibet, lamaistische Klosterkultur, nomadische Lebensformen und bäuerlicher Alltag auf dem Dach der Welt. 5. aktualisierte Auflage 2009, Dumont Reiseverlag Ostfildern.
Und Clemens Ludwig, Tibet, 3. überarbeitete und erweiterte Auflage im Jahr 2000, Verlag C.H. Beck, München, Beck'sche Reihe 824, Länder.
Und nun zu unserer Medienschau. Von 100-Jährigen erwartet man eine gewisse Abgeklärtheit. Das trifft auf die Kommunistische Partei Chinas nicht zu. Im Vorfeld ihres 100-jährigen Gründungsjubiläums 2021, es ist gleichzeitig das 70. Jahr der chinesischen Besetzung Tibets, zieht die Partei in Rambo-Manier vorsorglich potenzielle Kritiker aus dem Verkehr. Unter dem 21. April hören wir von der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte in München.
Im Zuge einer neuen Verfolgungswelle wurden unter anderem 6 prominente Tibeter, ehemalige politische Gefangene und Schriftsteller, verhaftet. Die Aktionen verliefen so geheim, dass es der Organisation Tibet Watch nicht möglich war, alle Namen und den Aufenthaltsort der Betreffenden zu ermitteln.
Andererseits fördert die Partei mit Nachdruck, die tibetische Bevölkerung solle an den vorgesehenen Jubelfeiern teilnehmen, um der Welt zu vermitteln, wie glücklich sie unter der Parteiherrschaft ist. Die Meldung wurde von uns zusammengefasst.
Die folgende Meldung von www.fayul.com, der offiziellen Seite der tibetischen Exilregierung, geben wir ebenfalls komprimiert weiter.
Seit 1. Mai ist Verordnung Nummer 15 der chinesischen nationalen Verwaltung für religiöse Angelegenheiten in Kraft. Sie verlangt von allen Geistlichen, einschließlich buddhistischer Lamas und katholischer Oberhirten, unter anderem Liebe zur kommunistischen Partei zu bekunden. Kontrollmaßnahmen sollen sicherstellen, dass die detaillierten Forderungen auch eingehalten werden.
Mit dieser Verordnung macht die Kommunistische Partei Chinas die Idee des Glaubens zum Gespött, indem sie ihn zu einem weiteren Werkzeug macht, um das totalitäre kommunistische Regime zu stützen. Resümiert Bu Chung K. Zering von der International Campaign for Tibet.
Unter dem Titel Schlagabtausch mit China berichtet die Südwestpresse am 20. März von den unterschiedlichen Standpunkten der USA und China, die beim Treffen der Außenminister beider Länder zur Sprache kamen.
Die USA äußerten ihre Besorgnis angesichts der Menschenrechtslage in Hongkong und in der Provinz Xinjiang, wo die ethnische Minderheit der Uiguren lebt.
Zwei Dinge möchten wir dazu bemerken.
Erstens, es ist zu begrüßen, dass trotz aller Differenzen beide Staaten zur Erreichung der Klimaziele zusammenarbeiten wollen.
Und zweitens, es ist gut und wichtig, dass sich die USA wie auch Großbritannien für die Einhaltung der Menschenrechte der Uiguren einsetzen und wir stehen voll dahinter. Es schmerzt uns allerdings, dass von den Menschenrechtsverletzungen gegenüber den Tibetern lange nicht mehr die Rede war. Bitte, liebe Politiker, denkt daran. Einige der Quälereien, denen heute die Uiguren ausgesetzt sind, wurden in Tibet erprobt und sind da auch heute noch gängige Praxis.
Und hier unser Terminkalender.
Die Tibet-Initiative Deutschland e.V. arbeitet für die Wahrung der Menschenrechte im besetzten Tibet und für das Selbstbestimmungsrecht der Tibeter. Einzelheiten unter www.tibet-initiative.de.
Wer bei unserer Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm mitarbeiten will, ist herzlich zu unseren Treffen eingeladen. Regulär am 2. Montag im Monat.
Unser nächstes Treffen ist geplant für den Montag, 14. Juni um 19 Uhr im Museumscafé in Ulm, Marktplatz 9. Unser nächster Sendetermin hier im Weltfunk ist am Donnerstag, 15. Juli 2021 um 18 Uhr.
Das Manuskript zum Titelthema schrieb Irmgard Weihrauch. Bearbeitung für den Weltfunk Sonja Putz und Bernd Turing, die auch am Mikrofon waren.
Die Musikauswahl besorgte wie immer Sonja Putz, Studiotechnik Timo Keck.
Wir verabschieden uns von euch und freuen uns auf ein Wiederhören am Donnerstag, 15. Juli, hier bei Radio Free FM.
Bleibt bis dahin gesund.
Weltfunk.